Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Möglichkeiten, die die moderne Elektronik bietet, sind verblüffend. Verbessern und löschen ohne Radieren. Artikel ändern in Sekundenschnelle.
So revolutionär präsentierte sich die deutsche Presseagentur in den 1980er Jahren in einem Werbevideo. Seitdem hat sich die Medienwelt eigentlich komplett radikal verändert. Verbessern und löschen ohne Radieren reicht nicht mehr als Argument, um sich auf dem Markt zu behaupten, der uns alle täglich mit Informationen aus der Welt versorgt. Nachrichtenagenturen waren lange der Maschinenraum aktueller Berichterstattung. Doch wo stehen sie heute in Zeiten von geringen Auflagen und Twitter? Morgen feiert die Deutsche Presseagentur im Berliner Meistersaal ihren 70. Geburtstag. Der Bundespräsident wird eine Ansprache halten und dpa-Chefredakteur Sven Gößmann mit Sicherheit mehrmals anstoßen. Guten Abend, Herr Gößmann.
Guten Abend, grüße Sie.
Ich traue mich ja gar nicht zu gratulieren, ehrlich gesagt, weil die dpa ja erst am 18. August 70 Jahre alt wird. Warum feiern Sie schon jetzt?
Ja, ganz praktische Gründe. Fast überall in Deutschland sind Schulferien und deshalb haben wir es ein bisschen vorgezogen. Der 18. August wäre ein bisschen spät gewesen.
Vor ein paar Tagen hat es in Wien eine Gasexplosion gegeben. Es gab auf Twitter sofort Videos und Bestätigungen der Behörden. Warum braucht es da Nachrichtenagenturen? Wie reagieren Sie auf genau diesen Wandel?
Ja, Twitter ist natürlich für uns längst auch eine wichtige Nachrichtenquelle, wobei wir immer sagen, wir sind lieber gründlich als allzu schnell, weil natürlich auf Twitter viele Absender unterwegs sind, die ihr eigenes Spiel spielen. Das ist entweder staatliche Propaganda, Desinformation, Lüge, Wichtigmacherei oder geschäftliches Interesse. Wir sind längst vom Faktenchecker auch zum Einordner und Erklärer geworden. Das unterscheidet uns und radiert wird immer noch nicht.
Checken Sie denn auch tatsächlich, also wenn jetzt zum Beispiel die Wiener Polizei, die Berliner Polizei oder eine andere Behörde was tweetet, ob das stimmt, was die tweeten? Oder sind das für Sie so ganz vertrauenswürdige Quellen?
Naja, sagen wir mal, das ist spätestens seit der Kölner Silvesternacht und der Informationspolitik der dortigen Polizei erschüttert, dieses Vertrauen in die sogenannten privilegierten Quellen. Das heißt, wir bemühen uns natürlich in der Regel immer darum, eine zweite, eine dritte Stimme zu hören und auch natürlich mit allen Mitteln der modernen Internetforensik herauszufinden, was haben denn andere dort beobachtet, können diese Videos, die reingestellt werden, an diesem Ort entstanden sein und so weiter und so fort. Heute ist Journalismus auch immer technisches Handwerk.
Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Newsroom ihrer Partei neulich angekündigt. Die AfD hat ihn schon längst. Machen diese sehr parteiischen Angebote denn Ihnen das Leben schwer?
Naja, insofern, als dass es natürlich nicht immer unbedingt zur Wahrheitsfindung in der vollen Breite beiträgt, wenn Parteien kommunizieren, weil die versuchen immer möglichst selbst gut dazustehen und den politischen Gegner anders darzustellen. Aber dafür hat es früher keine Newsrooms gebraucht, sondern die Spin-Doktoren vergangener Jahrzehnte hatten ein Telefon, aber viel Einfluss in manchen Redaktionen, Gott sei Dank nie in unserer.
Die dpa ist ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine ganz normale GmbH. Die Gesellschafter sind Verlage und Rundfunkanstalten, ihre Kunden. Vor 10 Jahren, als die dpa 60 Jahre alt wurde, gab es gar nicht so viel zu feiern, in diesem Augenblick zumindest. Denn ein Großkunde, die Watz Mediengruppe damals, ist abgesprungen. Der Chefredakteur zu dieser Zeit sagte, dass sich das Agenturgeschäftsmodell überlebt habe. Hatte er damals recht? Wie sind Sie aus dieser Krise wieder rausgekommen? Die Watz ist nämlich wieder Abonnent bei Ihnen.
Ja, die Watz ist vielleicht mehr jetzt in der Krise als die dpa, denn sie ist zurückgekommen, weil sie festgestellt hat, es geht ohne die dpa nicht. Natürlich ist es so, dass wir uns immer wieder wirtschaftlich hinterfragen müssen. Gott sei Dank, wir haben morgen auch eine Gesellschafterversammlung, da werden wir steigende Zahlen, was den Umsatz der Gruppe angeht, auf fast 140 Millionen Euro bekannt geben können. Das ist schon mal gut und erfreulich. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir müssen kämpfen, wie jedes Medium auch, weil guter Journalismus kostet Geld. Personalkosten, Honorare, Reisekosten, technische Übermittlungskosten.
Auch Sie müssen sparen. Wie läuft das denn mit der Arbeitszeitverdichtung bei Ihnen? Also ich nehme an, dass die Kunden auch mehr wollen als früher. Die wollen nicht nur einfach mehr einen Tickertext haben.
Nein, sie wollen einen anderen Text haben, sie wollen andere Bilder, andere Audiobeiträge, andere Fernsehbeiträge. Die liefern wir auch. Wir haben viel Redundantes vielleicht weggelassen. Es gab früher in Agenturberichterstattungen viel mehr sozusagen Verlaufsberichterstattung aus einem Tag, wo man 5-mal eine Zusammenfassung vielleicht mit einem neuen Absatz nochmal geliefert hat. Diese Arbeit haben wir gespart und haben gesagt, investiert lieber im Newsroom, investiert lieber ihr Reporterinnen und Reporter, investiert in Erklärung, Einordnung, geht zu den Leuten, fragt. Wir haben natürlich in den vergangenen Jahren auch aufgepasst und gelernt und haben gesagt, warum haben wir, wie alle Medienorganisationen weltweit, zum Beispiel den Brexit nicht kommen sehen und Donald Trump am Anfang noch belächelt.
Was ist Ihre Antwort darauf, dass Sie das alles nicht haben kommen sehen und belächelt haben?
näher ran an die Leute, raus in die Provinzen. Das geht übrigens überall auf der Welt. Amerika ist nicht nur Washington und Deutschland ist nicht nur Berlin, sondern es geht auch darum, aus Thüringen und aus dem Bayerischen Wald zu berichten und zu verstehen, was treibt die Leute dort um.
Wir haben am Anfang unseres Gesprächs ja so ein bisschen geschmunzelt über diesen kleinen Clip. Was glauben Sie, wie wird denn in 70 Jahren, sagen wir mal in 30 Jahren, wenn Sie 100 Jahre dpa feiern, auf unser Gespräch heute zurückgeblickt, auf diese Problematiken, die es jetzt gibt?
Wenn die Geschichte es gut mit uns meint, wenn wir beide als hellsichtig und umsichtig, weil wir verstanden haben, dass technologischer Fortschritt im Moment sehr stark den Journalismus bestimmt, aber immer noch der Mensch ein entscheidender Faktor für guten Qualitätsjournalismus ist, dass wir das beide vorhergesehen haben, dafür wird man uns loben.
Das wird schön sein, aber dieses Fake-News-Thema wird uns ja auch wahrscheinlich noch die nächsten 30 Jahre beschäftigen. Lässt sich denn damit für ein Unternehmen, das sind Sie ja, Sie wollen ja auch Geld verdienen auf irgendeine Art und Weise?
Naja, klar, also Faktenchecks gehörten immer schon zu unserer DNA und wir bieten das jetzt für die unterschiedlichsten Kunden an, für Medienkunden, für die Plattformen. Es geht ja nicht nur um Fake News, es geht häufig genug auch darum, dass wir überhaupt erkennen, ist diese Nachricht jetzt von welchem Interesse gesteuert, und das war immer schon unser Geschäft. Ich glaube, dass es für guten, aufklärerisch gemeinten Journalismus immer einen Platz in aufgeklärten Gesellschaften geben wird.
Und mit diesen Worten von dpa-Chefredakteur Sven Gößmann schließt sich der Bogen dieser Ausgabe von Fazit. Auch dieses Gespräch haben wir heute aufgezeichnet.